Willkommen zur Ausgabe 382 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der wie immer fröhlich lächelnde Michael.
Wir sind angekommen bei Nummer 4 unserer 5 Specials und dieses Mal geht es um Crowdfunding, Segen oder Fluch?
Ja, genau. Da geht es natürlich erstmal um die Frage, was ist Crowdfunding überhaupt? Was war die grundsätzliche Idee hinter Crowdfunding und wo hat es sich hin entwickelt und was gibt es da für verschiedene Spielarten?
Ja, und was ist das Problem damit oder auch das Nicht-Problem damit? Ja, Crowdfunding ist, erklären, was Crowdfunding ist, müssen wir nicht wirklich. Ja. Das ist, glaube ich, jedem klar. GameFound, Kickstarter, dann gibt es noch das andere
da? Backerskit.
Backerkit, genau. Das ist sozusagen gewachsen aus so Pledge Manager Geschichten. Da gibt es noch diverse andere Plattformen für Next. Da gibt es auch so eine deutsche Plattform.
Keine Ahnung.
Ja, egal. Also für die Brettspielwelt sind GameFound und Kickstarter die welche wichtigsten. Es gibt ein paar Sachen auf Backerkit auch welche, die ich auch schon gefördert habe. Aber ja, also Crowdfunding. Crowdfunding ist ursprünglich ja mal da gewesen, um kleinen Projekten, die sonst nicht auf den Markt gekommen wären, zu helfen, quasi dieses Funding zu bekommen, um überhaupt produziert zu werden.
Ja, also eine Einzelperson oder ein kleines Team, das halt eine geniale Idee hat, das aber kein Budget im Hintergrund hat und dann eben auf dieser Plattform dafür wirbt, die Idee vorstellt und eben sagt, gebt uns doch Geld dafür, damit wir das machen können. Das ja. ist so die grobe erste Idee davon gewesen.
Und dieses Crowdfunding hat die Brettspielwelt in den letzten 10 Jahren schon ganz schön verändert, sag ich jetzt mal. Ja. Und zwar auf verschiedene Art und Weisen. Also natürlich auch diese Bubble, die da jetzt entstanden ist mit unglaublich vielen Spielen, die auf den Markt kommen, wird auch zum Teil zumindest getrieben von Crowdfunding-Projekten.
Ja.
Und da gibt es also wirklich hunderte von Sachen. Ich meine, es gibt eine ganze Plattform mit GameFound, gibt es eine ganze Plattform, die quasi nur Brettspiele macht. Ja, das muss man sich auch mal realisieren, dass die Sachen, die dann über die Zeit von Kickstarter zu GameFound rüber migriert sind, dass das ja quasi eine Plattform ist nur für Brettspiele und dass es eine eigene Crowdfunding-Plattform gibt nur für Brettspiele. Also das hat schon einen gewissen Anteil an der gesamten Brettspielwelt, das Crowdfunding. Die ursprüngliche Idee meiner Meinung nach, ich habe da eine relativ starke Meinung dazu, die ursprüngliche Idee ist meiner Meinung nach mehr oder weniger verloren gegangen.
Ja, ja. Denn also findet man nur noch selten, dass das, was die ursprüngliche Idee war, tatsächlich in sich in einem Crowdfund widerspiegelt.
Man findet das schon noch mal gelegentlich, aber das ist auch gleichzeitig das Problem. Man ist es, die tatsächlichen Crowdfunding-Projekte, die wirklich im originalen Sinne gecrowdfundet werden, die sind auch schwer zu finden, weil die werden halt so komplett überstrahlt von den Simons und Awakened Realms und so weiter der Welt, die halt unglaublich viel Budget auch haben für Werbung und für Visibility und für Ads auf Facebook, auf Instagram und so weiter und auf Boardgame Geek und so.
Die halt auch eine entsprechende Marketingabteilung haben, die erfahren ist und weiß, wie man Dinge präsentieren muss, was für Grafiken man vielleicht braucht, was besser geht, was nicht besser geht. Das heißt, da sind Marketingprofis am Werk, da ist Budget dahinter, dass eben dieses Marketing auch entsprechend gezielt ausgespielt werden kann. Und dann hat natürlich der kleine, unerfahrene Spieleentwickler, der das Crowdfunding eigentlich braucht, damit sein Ding wirklich und wahrhaftig ans Fliegen kommt, natürlich ist es umso schwerer, dass sein Projekt überhaupt wahrgenommen wird.
Ja. Und ich werde in dieser Folge ziemlich viel meckern, weil ich ziemlich viel schlechte Entwicklung sehe bei Crowdfunding. Aber man darf natürlich auch nicht unter den Teppich kehren, dass Crowdfunding auch sehr, sehr coole Projekte möglich gemacht hat erst. Ja. Und das ist besonders in den Anfangstagen, gab es halt Projekte, die es so hätte nie gegeben, die es so nie gegeben hätte.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass man, wenn man an einem Crowdfunding teilnimmt, halt immer ins Risiko geht, dass man für sein Geld nichts bekommt und nachher nur gezahlt hat und nichts bei rumkommt.
Genau, das kann passieren. Ja, die eine weitere Entwicklung, also mal abgesehen davon, dass Firmen wie Awakened Realms oder Simon, gut, Simon wahrscheinlich jetzt schon wieder, aber Awakened Realms, die bräuchten eigentlich kein Crowdfunding. Ja? Die könnten auch einfach die Sachen direkt im Retail rausbringen. Awakened Realms hat das ja auch ein paar Mal schon gemacht, ja. Das sind also Firmen, die Millionen Umsatz haben im Jahr und wo es eigentlich nicht nötig ist, dass die Crowdfunding machen. Die machen Crowdfunding einfach nur deswegen, weil es für sie eine Vorverkaufsplattform ist wie jedes andere.
Ja. Die machen das natürlich auch deshalb, weil sie dann natürlich viel genauer schon wissen, wie viel müssen wir überhaupt produzieren und auch nochmal abchecken können, okay, wie viel sind denn unsere Kunden bereit zu zahlen? Also deswegen gibt es dann ja auch immer diese schönen Abstufungen mit diesem Super Deluxe Super Edel Pledge bis hin zu dem normalen Retail Pledge. Dass man da eben dann natürlich die Abstufung rausbekommt, hey, wer kauft denn jetzt, was weiß ich, Metallmax oder wer kauft denn jetzt hier noch den super großen Miniaturenpark oder wer sagt, nee, die Grundfiguren reichen mir.
Wo man natürlich da auch sagen muss, das ist auch teilweise ganz schön, also die nutzen da auch alle Tricks, die im Buch stehen. Ja, also das ist natürlich auch alles irgendwie, diese ganzen Crowdfunding-Kampagnen, eben insbesondere von den Großen, sind natürlich extrem durchgestylt und genau so gemacht, damit man halt den FOMO möglichst irgendwie fördert.
Genau, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen, etwas nicht gekauft zu haben, was man dann nie wieder irgendwo anders kriegt. Da spielen die natürlich sehr gekonnt mit diesen Befürchtungen und der Psychologie der Kunden.
Ja, oder auch diese Geschichten mit den Plättstufen. Ja, da gibt es irgendwie die Standardversion, die ist ziemlich lame. Ja, und dann gibt es die Special Edition, dann gibt es die Ultra Special Edition und dann gibt es die Ultra Extreme Special Edition. Und das ist halt genauso mit genau denselben Mechanismen gemacht wie bei so einem Free-to-Play-Mobile-Game, wo man halt irgendwie 15 Kristalle kaufen kann oder auch 30, dann ist es ein bisschen günstiger und so. Da wird halt jeder Trick benutzt, um die Leute möglichst gut abzupumpen, sag ich jetzt mal.
Ja, und es hat natürlich auch den Effekt, dass du eben erstmal meinst, einen relativ guten Preis hier zu haben und relativ günstig, sag ich mal, wegzukommen. Und dann kommt noch eine Plättstufe, die extra kostet. Und dann kommt noch eine Plättstufe, die extra kostet. Und dann kriegst du auf einmal noch mit, Versand nach Deutschland kostet auch noch mal extra viel. Und dann muss ich noch Zoll drauf bezahlen. Und auf einmal bist du einen Tausender los, wenn du nicht aufpasst.
Ja, und das hätte man sich vor 10 Jahren nicht im Traum einfallen lassen, dass man ein Brettspiel kauft für, sagen wir mal, 500 Euro. Das gab's einfach nicht. Ich kann mich erinnern, Mega Civilization auf das Spiel vor 10, 12 Jahren oder sowas bei Pegasus hat irgendwie über 100 Euro gekostet. Da haben wir davor gestanden und haben gesagt, ey, was ist denn das für ein Quatsch? Wer kauft sich denn so ein Brettspiel in diesem Preisklasse? Ja, irgendwie 150 Euro für ein Brettspiel, das ist doch total Wahnsinn. Heutzutage denkst du dir, oh, 150 Euro, Crowdfunding ist ja günstig.
Ja. Wir sprechen zwar hier in der Folge ausschließlich oder primär über Brettspiel-Crowdfunding, aber natürlich gibt es die ganze Geschichte auch noch in völlig anderen Bereichen, sei es irgendwie Softwareprodukte, Spiele, Bücher, Kunstwerke, Füllfederhalter, Haushaltsgeräte, da gibt es eine sehr, sehr breite Palette, die auch diesen Mechanismus Crowdfunding für sich entdeckt haben und benutzen. Wir wollen aber heute nur auf die Brettspielbubble gucken.
Ja, ich bin mir ja nie so sicher, was eigentlich der Nutzen von Crowdfunding ist gegenüber dem Kunden und gegenüber dem Publisher. Ja, also ich meine, der Nutzen beim Publisher ist meiner Meinung nach völlig klar zu sehen. Ja, der Nutzen beim Publisher ist, er verkauft mehr. Ja, er hat einen Marketing-Channel, der relativ günstig ist sozusagen. Ja, er muss nicht mit irgendwelchen Händlern oder mit irgendwelchen Distributoren irgendwie verhandeln, denen irgendwie Tantiemen abgeben. Ja, die sind ja auch relativ hoch. Also sie überspringen quasi diese Händler, die ja mindestens 40% des Umsatzes schon mal einkassieren. Mhm. Ja, sie haben die volle Kontrolle über die gesamten psychologischen Maßnahmen, die da eingesetzt werden mit Plättstufen und
Stretch Goals. Sie haben aber vor allen Dingen auch Planungssicherheit, weil sie wissen, bevor sie überhaupt anfangen zu produzieren, zumindest bei den meisten, wobei es da mittlerweile ja auch andere Spielarten gibt, aber von dem Grundgedanken her ist es ja so, ich sag erstmal, hey Leute, das ist das, was ich machen will. Alle heben die Hand und sagen, yo, bin dabei. Und dann weiß ich ganz genau, ah, okay, ich muss hier eine Stückzahl irgendwas mit 500 Stück bauen oder, ah nee, ich brauche 500.000 davon. Ja. Und damit habe ich eine extreme Planungssicherheit und habe auch einen sofortigen Absatz nach Produktion. Das heißt, ich habe keine Lagerhaltungskosten, ich muss dann nicht noch irgendwelche Vertriebler ans Arbeiten kriegen, sondern ich weiß schon ganz genau, okay, das kriege ich auf jeden Fall los und dann muss ich nur noch darüber nachdenken, ob und wie viel ich vielleicht mehr produzieren will, um dann vielleicht auch noch Leute, die nicht auf den Zug aufgesprungen sind, auch noch bedienen zu können.
Ja, und on top gibt es da noch einen kostenlosen Kredit, ja, weil das ist es nämlich, wenn ich ein Brettspiel bei Simon oder bei Awaken Realms kaufe, ja, und über Gamefound, dann gebe ich denen 500 Euro und das Spiel bekomme ich aber erst in 3 Jahren.
Ne? Ja, also oder das, in 2 Jahren. Das ist halt das Standardvorgehen. Das heißt, du backst das, dann ist erstmal die Aussage, okay, solange nicht genug Bäcker da sind, musst du noch nicht bezahlen, aber es gibt einen gesetzten Termin. Wenn der erreicht ist, dann wird der Pledge auch geschlossen. Und wenn dann genug Bäcker da sind, dann wird auch abgebucht.
Ja, und das
es sei denn, es ist sowas wie bei Allhard, wo die dann sagen, ah nee, eigentlich reicht das aber doch nicht, wir canceln das Ganze. Das,
wenn ein Projekt gecancelt wird. Aber es ist ein kostenloser Kredit, der auch noch komplett risikofrei ist. Ja, ja. Weil es gibt
Du musst den
nicht zurückbezahlen. Im Zweifelsfall geht das Ding halt pleite und es gab ja auch genug Beispiele, dass da einfach nichts ausgeliefert wurde und dann stellen die Leute sich halt auf die Hinterbeine und dann gibt es irgendwie Shitstorms und sowas, aber ansonsten passiert halt nichts. Ja, es gibt halt keine wirkliche rechtliche Handhabe und das schreibt auch Kickstarter und GameFound, wenn du deine Pledge abschickst. Du hast
kein Anrecht auf irgendwelche Lieferungen.
Es gibt doch so regionale Unterschiede, ja. Es gibt noch so ein bisschen, es gibt so gewisse Feinheiten, sag ich jetzt mal, ja. Und zum Beispiel die Spiele-Offensive, ja, mit ihrer Spieleschmiede, die machen das sehr, sehr geschickt. Mhm. Ja, die sprechen ja nicht von du kaufst das Spiel sozusagen, sondern du bekommst ein Goodie oder eine Belohnung. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du da genau in die Bedingungen mal reinguckst, ja, dann
könnte
dann
auch einfach eine Postkarte sein.
Genau, oder es kommt einfach gar nichts, ja, und du hast null Handhabe, weil das sozusagen dass die Spieloffensive diese Spiele rausschickt, dann wenn die fertig sind, ist sozusagen reiner Goodwill. Rein vertraglich gesehen.
Es ist quasi ein Geschenk dafür, dass du das Projekt unterstützt.
Genau, du unterstützt das Projekt, ja, und dass du das tatsächlich nachher bekommst, ist quasi reiner Goodwill der Spieloffensive. Natürlich gibt es da eine moralische Verpflichtung, ja, aber es gibt keine rechtliche Verpflichtung.
Es gibt keine rechtliche Verpflichtung und natürlich musst du natürlich auch auf deinen Ruf ein bisschen achten, weil wenn du das 3-mal gemacht hast, dass du da Schrott rausgeliefert hast oder gar nichts geliefert hast, spricht sich das natürlich auch herum und das ist nicht gut für die nächste Kampagne, die du vielleicht starten willst. Andererseits gibt es auch genug Beispiele da draußen, wo das regelrecht mit einem Crowdfunding für eine Abzocke benutzt wurde. Der Mensch hat die Kohle eingesammelt und ist untergetaucht.
Ja, das gibt es auch. Da gab es auch ziemlich große Projekte, vor allen Dingen im Nicht-Brettspielbereich natürlich.
Ja.
Ja, ein anderer Punkt, der auch noch einmal nach wichtig ist, ist, dass natürlich, also es gibt ja einen Grund, warum, wenn ihr in den Supermarkt geht, dass da die Preise, die am Regal stehen, Bruttopreise sind. Ja? Mhm. Und das hat ja einen Grund, ne? Dass ihr einen Endpreis seht, den ihr auch am Ende dann an der Kasse bezahlt. Ja. Bei Crowdfunding ist das nämlich nicht so. Ja? Da kommen die Steuern und auch der Versand. Gut, der Versand ist natürlich was Spezielles, aber die Steuern kommen hinterher auch drauf. Das heißt, das, was ihr da seht an Preisen, sind immer nur die Nettopreise. Ja? Bei den allermeisten Crowdfunding-Plattformen, Spieloffensive kann das natürlich nicht machen, da ist es das ist ein deutsches Unternehmen. Ja? Das heißt, die müssen die Mehrwertsteuer mit anzeigen, aber bei GameFound oder Kickstarter zum Beispiel, in den allermeisten Fällen, wenn das halt Crowdfunding-Kampagnen sind von ausländischen Publishern, da sind halt keine Steuern drauf. Ja? Auch deswegen, weil die Steuern pro Land unterschiedlich sind.
Da hast du, wenn du Glück hast, noch eine Aussage darüber, was für Versandkosten draufkommen. Wobei seit Corona und jetzt auch mit diesen Trump-Eskapaden sind die da auch sehr vorsichtig geworden. Und häufig steht das halt nicht explizit dabei, wie viel Transportgebühren du bezahlen musst. Und bei ganz vielen Kickstartern, die vor der ganzen Chose angefangen haben und die jetzt eigentlich ausliefern müssten, sind halt massive Schwierigkeiten, weil die sagen, ja, wir finden überhaupt gar keinen bezahlbaren Logistiker, der jetzt Ware nach Europa schickt aus Amerika, weil das so super teuer ist und wir trauen uns nicht, diese immensen Kosten euch aufs Auge zu drücken, weil dann springt ihr uns ab oder bestellt jedenfalls nie wieder was bei uns.
Also dieser Brutto-Netto-Geschichte, das meiner Meinung nach, wenn ich immer sowas sehe, denke ich mal so, es macht schon tatsächlich Sinn, dass wir hier nicht die amerikanischen Verhältnisse haben und tatsächlich die Bruttopreise überall dran stehen haben, weil das halt auch ein relevanter...
Du meinst die Nettopreise?
Die Nettopreise, ja. Weil das halt auch ein relevanter, also das ist für mich eine relevante Angabe, wenn ich mich entscheide, irgendwas zu kaufen. Ja, weil wenn da steht, irgendwie das Ding kostet 100 Euro, dann ist das halt was anderes, wie wenn es 120 Euro kostet.
Ja. Ja.
Weil der niedrigere Preis ist halt unter Umständen verlockender als der Bruttopreis. Ja. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen.
Und ich finde es halt auch gefährlich, weil wir sind imstande, Kopf zu rechnen und wir können auch eben abstrahieren und sagen, okay, wir rechnen jetzt einfach mal 20% drauf, dann sind wir vielleicht ein bisschen drüber, aber wir wissen, was wir zahlen müssen. Aber da draußen gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, die da nicht so gut im Kopf rechnen sind oder das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie da ja noch die Mehrwertsteuer draufschlagen müssen.
Ja, und das, also ich meine,
Oder also, du hast dann so Sachen, wo du auf einmal für den Versand 100 Euro zahlen sollst und das Spiel kostet aber nur 30, wo du dir denkst, bitte?
Ja, das hatte ich mal bei einem Magazin tatsächlich, bei so einem Comic-Magazin, ja, wo das Porto das Dreifache des Magazinpreises gekostet hat. Das war ein Kickstarter-Projekt. Ja, das sind alles solche psychologischen Tricks, die da halt mit benutzt werden. Ja, das ist halt convenient, die einfach mit zu benutzen. Ein anderes Ding, was ich extrem schäbig finde, ist, was Awakened Realms beispielsweise macht. Ja, die machen eine Crowdfunding-Kampagne und veröffentlichen mit den Stretch Goals neue Dinge, die du kaufen kannst. Das heißt, da gehen die nochmal mit dem FOMO und dem und den Pledge-Levels nochmal auf eine neue Ebene. Du sagst also, ja, okay, soll ich jetzt irgendwie 150 Euro für dieses Spiel ausgeben? Ja, okay, mache ich jetzt mal, ja. Eine Woche später.
Bin zwar hart an meiner Grenze, aber 150 gehen noch gerade. Und eine Woche später
kommt da ein neues Stretch Goal mit einer neuen Erweiterung und dann sage ich, ja, die neue Erweiterung kannst du auch noch dazu haben. Kostet dich nur 40 Euro extra, ja.
Ja, dann bin ich schon bei 190 und ich denke, Moment, 150 war doch schon mein Limit. Aber will ich jetzt darauf verzichten?
Und das macht Awakened Realms halt wirklich systematisch. Wenn du da ein Spiel backst, der Preis, der am Anfang der Kampagne genannt wird für das Spiel, ist nicht, dass der Preis ist weit entfernt von dem Preis, der am Ende der Kampagne für das Komplettset sozusagen verfügbar ist. Und die Sachen sind halt auch so designt, dass du nicht einfach nur die Retail-Variante haben willst. Du willst nicht nur das Grundspiel haben. Ja, auch da wieder, wie wir schon gesagt haben, die ganzen psychologischen Tricks, die da
angewandt werden. Ja, und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich Erweiterung 1 und 2 genommen, jetzt lässt du Erweiterung 3 schon aus Prinzip nicht liegen, weil jetzt willst du es komplett haben.
Ja. Und dann gibt es halt noch diese Sachen wie Countdown-Timer, die letzten 24 Stunden und so weiter, ja. Das Ganze hat auch so Lootbox, diese Stretch Goals haben so Lootbox-Charakter für mich, finde ich. Also es gibt da ganz, ganz viele dunkle Sachen an Crowdfunding. Ja,
ich weiß nicht, ich hatte das bei einer Kampagne für Füllfederhalter. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass es bei Spielen genauso läuft, dass du dann auch teilweise nur bestimmte Zeitfenster hast, in denen du dich entscheiden kannst. Und dann wird gesagt, so, wenn du jetzt so Early Bird-mäßig, wenn du das jetzt in den ersten 2 Tagen noch dazu nimmst, dann kriegst du es noch einen Ticken günstiger, als wenn du jetzt noch 3 Tage drüber nachdenkst.
Das ist halt auch wieder FOMO, beziehungsweise halt so möglichst schnell irgendwie diese Schranke überwinden zum Kaufen. Ne?
Ja, oder aber du kannst es überhaupt nur 2 Tage kriegen oder es gibt eine Limited-Version und wenn aus, dann aus. Und wenn du dann zu lange gezögert hast, kriegst du es gar nicht mehr.
So, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber geredet, was sind denn die Vorteile für die Publisher? Die Publisher verkaufen mehr mit weniger Aufwand und bekommen on top noch einen kostenlosen Kredit für die Produktion, der nicht mal Risiken hat.
Ja.
Was sind denn die Vorteile für die Käufer, für uns?
Naja, also der erste ist natürlich, du bist ganz vorne mit dabei. Das heißt, da kommt ein neues Spiel auf den Markt und du bist einer der Ersten. Das war zumindest erstmal so die Theorie, der es bekommt, weil das ist ja mittlerweile auch nicht mehr immer der Fall.
Das ist allerdings immer so ein Red Flag, ne? Also nein, das ist so ein rotes Tuch. Also wenn ein Crowdfunding-Projekt tatsächlich es wagt, ein Spiel auf einer Messe zu verkaufen, bevor alle Backers bekommen haben, dann kannst du aber sicher sein, dass da ein richtiger Shitstorm losgeht.
Ja, also die Idee zu Recht. Und die Idee ist halt schon, ne, du bist ganz vorne dabei, das ist eben hier, du bist der Early Adopter, der als allererstes dieses Spiel im Regal hat und testen kann und eben allen sagen kann, hey, ich habe hier dieses super coole Spiel von Awakened Realms, das ganz neu auf dem Markt ist.
Ja, und das ist natürlich eine Exklusivgeschichte, ne? Also bestimmte Sachen bekommt man halt nur im Kickstarter. Wobei ich das auch mittlerweile ein bisschen relativieren würde, weil die Spiele, die wirklich gut sind, ja, und die ein großes Publikum finden, die wird es auch immer im Retail geben, weil aus einem einzigen Grund, der Publisher will das Geld garantiert auch nicht liegen lassen, ja?
Ja, also ich denke, das, was jetzt tatsächlich an Exklusivität übrig bleibt, sind vielleicht ein paar Deluxe-Komponenten. Wenn du halt wirklich diese super Deluxe-Edition genommen hast im Kickstarter, dann kann es sein, dass du wirklich der Einzige bist, der diese Figur hat oder der diese Art von Münzen hat oder der diesen Startmarker hat oder was auch immer, weil in der Retail-Version dann da vielleicht eben kein Acryl-Token, sondern ein Pappmarker drin ist oder wie auch immer.
Ja,
und aber das Spiel selber kommt halt tatsächlich sehr, sehr häufig dann doch irgendwie in den Retail.
Ja, und dann gibt es halt auch Spiele, die sind für solche, also wo das Spieldesign selbst mit in das Crowdfunding mit einbezogen wird. Also sowas wie Marvel United beispielsweise, ja. Marvel United ist ein gutes Beispiel. Es ist ein Simon-Spiel, ist ein Familienspiel. Man spielt mit so Chibi-Figuren von Marvel und sowas. Jede Figur, jeder Held, der in dem Spiel vorkommt, da können ganz viele drin sein, das ist modular, man spielt immer mit Helden, ja, ist eine Figur und ein Kartendeck. So, das ist also schön modular. Das heißt, das ist perfekt gedacht, geeignet für Crowdfunding, weil man kann als Stretch Goals und als Exklusivbonis einfach neue Charaktere hinzufügen, die immer aus einer Figur und einem 10-Karten-Deck bestehen.
Ja.
perfekt, ja, perfekt für Crowdfunding. Mhm. Und das hat Simon halt bis zum Tode ausgenutzt. Ja, da kannst du halt wirklich tonnenweise Helden kaufen. Die esoterischsten Marvel-Helden.
Ja. Wobei dann eben auch ganz häufig so Sets zusammengestellt werden, wo dann der eine drin ist, den du haben willst, und drei andere, die keiner kennt und keiner braucht.
Genau, und die Sets sind halt so gebaut, dass du halt wirklich alles willst. Und bei Marvel United ist es so, dass halt bestimmte Figuren, bestimmte Sets gibt es halt nur exklusiv im Kickstarter. Und das ist halt diese Exklusivgeschichte. Muss man allerdings auch aufpassen, weil ganz oft werden diese Sachen dann reprinted beim nächsten Kickstarter. Dieses Ding. Da muss man mal genau hingucken, was die Formulierung ist. Diese Erweiterung ist exklusiv exklusiv auf Kickstarter erhältlich. Heißt nicht, dass es nur in dieser Kampagne erhältlich ist und nicht in der Kampagne, die in 6 Monaten startet, wo man alle Reprints nochmal bekommen kann. Also die Publisher lassen da kein Auge trocken, und das ist auch der Grund, warum ich der Ansicht bin, dass gute Spiele werden auch im Retail rauskommen, weil das ist Geld, das halt da liegt, und das könnten sie sich einfach mitnehmen, und deswegen werden die das nicht liegen lassen. Mhm. Ja? Und ich habe bis jetzt noch kein Spiel gesehen, das wirklich, wirklich gut war, dass es nicht auch im Retail gab dann.
Ja.
Ja, es gibt dann natürlich Exklusivinhalte, irgendwelche Premium-Komponenten oder sowas oder bestimmte Charaktere oder sowas. Wer damit klarkommt, das halt nicht zu bekommen, dem würde ich immer raten, wartet lieber auf den Retail. Ja.
Ja, und der auch damit klarkommt, dass er halt nicht der Erste ist, der das Spiel spielt, sondern eben
und es ist
erst der Hundertste oder so.
Und es ist definitiv kein Preisvorteil im Crowdfunding, das Ganze zu machen, denn die Sachen sind im Retail immer günstiger, immer.
Ich habe bis jetzt keinen Fall gesehen, wo es günstiger war. Wenn es ein Retail-Produkt wird, heißt das, dass es dann tatsächlich in die Massenproduktion geht?
Na gut, das gibt es vorher vielleicht auch.
Ja, aber
bei 10.000 Bäckern.
Schon, aber wenn ich mich entscheide, ich mache es als Retail, dann mache ich auf jeden Fall eine Massenproduktion, und dann mache ich auch eine günstige Massenproduktion. Ja,
der Trick ist eher, dass du kein Porto bezahlst. Ja, der richtig teuer ist.
Ja. Das kommt dann eben als nächstes dazu. Du zahlst halt, weil du vielleicht nur in deinen Store vor Ort gehst oder es vielleicht bei Amazon bestellst, zahlst du halt kein Porto dafür.
Ja. Also ich, jetzt fassen wir mal zusammen. Der Vorteil für die Käufer ist Exklusivität und Zeit. Also sie kriegen es ein bisschen früher.
Und ja, und
ob's das wirklich wert ist.
Und ein ganz besonderer Nervenkitzel. Kriege ich es denn und wann kriege ich es denn?
Ja, genau.
Weil, also, du hast ja auch so ein paar Sachen, die hier irgendwie seit 10 Jahren oder so auf sich warten lassen. Ich habe jetzt einen, der ist jetzt in Amerika ausgeliefert, aber sie haben halt mit dem Porto für Europa Probleme, und da mangeln die gerade irgendwas. Ich weiß nicht, wann ich das kriege und ob ich es kriege. Oder ob sie vielleicht irgendwie sowas sagen wie, ihr könnt euch das auf der Spielemesse Essen abholen oder so. Bis jetzt haben sie sich da noch nicht zu geäußert, wie das jetzt läuft. Sie sagen, sie suchen irgendwie eine günstige Variante, das nach Europa zu schicken.
Ein weiterer Aspekt, den ich noch erwähnen will, ist, dass Spiele selbst sich auch durch Crowdfunding geändert haben. Ja, sowas wie, also ich meine, das beste Beispiel ist, glaube ich, sowas wie Puerto Rico. Ja? Puerto Rico gibt es seit Jahren im Retail. Mhm. Hat angefangen mit einer sehr einfachen Version, ja, mit sehr einfachem Material. Und dann kam das dann irgendwann in mehreren Versionen raus, Material wurde immer besser, aber es war immer so auf dem normalen, sag ich mal, Brettspiel-Retail-Level. Ja. So, und dann kam Awakened Realms und sagte, okay, wir machen jetzt ein Crowdfunding-Projekt raus. Und plötzlich hatte das Ding irgendwie 10 Kilo Miniaturen mit Plastikfiguren und Plastikgebäuden und allem möglichen Krempel und Metallgeld und alles mögliche Zeug. Und ich glaube, dass das so ein, das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man das verdeutlichen kann, ja, aber ich glaube, dass Spiele auch durch Crowdfunding die Visualisierung oder den Bling-Bling-Faktor ganz stark nach vorne gestellt haben.
Ja, also das Crowdfunding sorgt dafür, dass sich die Spiele aufteilen in entweder ich sehe unheimlich süß aus, also so ein Cuteness-Faktor, oder ich sehe besonders düster und verrucht aus, oder ich sehe sehr edel aus, dass es halt immer auch so eine optische Komponente gibt, die man dann eben natürlich durch das Bildmaterial besonders gut transportieren kann. Und was dann auch dazu kommt, ist diese haptische Komponente, dass auf einmal edle Materialien oder hochwertige Materialien einen anderen Stellenwert haben. Weil wenn du einen Retail-Karton im Regal siehst, kannst du nicht einschätzen, ob da irgendwie Papptoken oder Holztoken drin sind. Du hast vielleicht hinten drauf eine Abbildung, aber da ist das nicht so gewichtig. Während bei einem Crowdfunding, da guckst du Bilder, da willst du sehen, was kriege ich für mein Geld. Und dann ist natürlich auf einmal relevant, ah, okay, hier habe ich Acryltoken oder hier sind wenigstens Holzmarker drin.
Ja, und das ist das dann wichtiger. Für mich ist das eine absolute Red Flag, wenn ich eine Ankündigung für ein Crowdfunding-Spiel sehe und das Erste, was ich davon sehe, sind irgendwelche Miniaturen. Ja, ja. Also wenn die Miniaturen ganz nach vorne gestellt werden, gesagt werden, da sind 200 richtig coole Miniaturen dabei, dann denke ich mir, ja, das ist ja schön. Ja? Aber wie ist denn das Spiel? Ja? Das ist für mich eine absolut massive Red Flag und ich würde da auch massiv Abstand nehmen von solchen Spielen, die diese Strategie verfolgen. Und es gibt auch genug Kickstarter- und Crowdfunding-Spiele, wo das genauso eingetreten ist, wo das Spiel halt unglaublich gut ausgesehen hat und unglaublich wertiges Material hat und bei diesem Miniatur-Wettrüsten halt ganz, ganz vorne dabei war. Aber das Spiel war einfach absolute öde Scheiße. Ja? Und das ist so ein Ergebnis von Crowdfunding auch, dass es halt ganz viel darum geht, einfach perfekt gut auszusehen, damit man möglichst viele Leute lockt. Ja? Weil wenn man ein Retail-Spiel bringen würde auf GameFound, das einfach Pappmarker hat, ja, damit würdest du wahrscheinlich heute nicht mehr ganz vorne mitspielen in der Liga.
Nein. Ja? Und was wir auch schon ein paar Mal erlebt haben, ist, dann sind da zwar geile Acryltoken zum Beispiel drin, aber da sind da zu wenig drin, dass du da richtig vernünftig mit spielen kannst.
Ja, das ist ein eines Ding. Aber es gibt auch so Spiele wie zum Beispiel Tainted Grail, ja, wo halt so da wurde einfach Form der Funktion geopfert, ja. Also da sind diese Menierfiguren drin, das ist ja alles total schön und die sehen ja auch richtig gut aus und so.
Ich fürchte, die hängen unseren Hörern schon langsam zu den Ohren raus, weil jedes Mal bringen wir die als Beispiel.
Aber die sind erstmal, da ist unten so ein Rädchen drin, wo man die Zahl einstellt, ist einfach überhaupt nicht lesbar.
Ja? Also erstens ist das super fummelig, zweitens musst du dann auf der gleichen Seite vom Plan sitzen, damit du es überhaupt die Chance hast zu lesen, weil ansonsten siehst du es nicht und du kannst es nicht gut sehen. Du musst dir das Ding eigentlich immer in die Hand nehmen und ranholen und dann hast du die Gefahr, dass die Scheibe schon wieder verrutscht und
nee. Und dann sind diese Figuren so riesig, dass die Sachen auf dem Spielplan verdecken. Ja, also wo ich mir denke so...
Wie heißt die Karte jetzt, wo der Menier gerade steht?
Das ist wieder so ein typisches Beispiel. Diese Meniere machen sich natürlich, diese Figuren machen sich natürlich auf so Bildchen deiner Crowdfunding-Kampagne richtig gut. Ja, und wenn dann da steht, da sind irgendwie 15 Zentimeter Miniaturen dabei, ja, dann denkst du so, ja, das ist richtig cool, ja. Dass das für so das Spiel totaler Mist ist, ja, ist halt nicht sichtbar da, ja, und das kriegt man erst hinterher raus. Und dieses Wettrüsten, was da passiert, ja, jeder muss nochmal bei der Materialqualität nochmal einen drauflegen und so, das kann man auch über die Zeit sich mal beobachten. Also wir hatten ja letzte Woche über Mac vs. Minions gesprochen. Ja. Mac vs. Minions kam 2016 raus, das erste. Und damals war das eine absolute Materialschlacht. Das war kein Crowdfunding, das war ein Retail-Spiel, konnte man bei denen direkt kaufen, im League of Legends Shop. Und im Riot-Shop und dann hat man das bekommen und hat das aufgemacht und gesagt, boah, krass, ja, da sind ja richtig viele Minis drin und da sind ja richtig coole Metallsachen drin und irgendwelche Basen aus Kristall und so Kram, ja. Und heutzutage würdest du das Ding auspacken und sagen, ja, so ein durchschnittliches Kickstarter-Spiel. Ja. Und das befruchtet natürlich auch die anderen Probleme wieder, ja. Wenn du halt irgendwie 10 Kilo Plastik in deinem Spiel hast, ja, und Miniaturen und so weiter, dann kannst du das Spiel halt auch nicht mehr für 60 Euro verkaufen, ne? Dann muss das halt 150, 200 Euro kosten.
Ja, und das ist dann halt auch wieder das Problem. Du bist dann ja auf einmal auch genötigt, das alles zu designen und zu machen. Das lenkt dich ja von deinem eigentlichen Spielmechanismus oder deiner Storyline oder dem Gesamtspielmechanismus irgendwie ab. Das heißt, du hast auf einmal Dinge, in die du Energie stecken musst, damit du mit den anderen Crowdfundern mithalten kannst, die für dich und dein Spiel eigentlich vom ersten Grundgedanken her irrelevant wäre als Spieldesigner.
Also dieses Wettrüsten macht natürlich auch auf dem Markt ziemlich viel kaputt, weil die Leute kommen natürlich auch mit so einer gewissen Erwartungshaltung wieder ran, ja, und überlegen sich, was muss man denn noch so machen, damit wir unser Retail-Spiel jetzt irgendwie verkaufen können. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch extreme Mengen an Geld zusammen. Ja, wenn man mal guckt, die letzten paar Crowdfunding-Projekte, die es so gab, ja, Cyberpunk Trading Card Game zum Beispiel, 18,6 Millionen Euro.
Ja, krass.
Das ist echt krass, ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Wobei man bei einem Trading Card Game natürlich ein bisschen aufpassen muss. Da sind wahrscheinlich auch größere Summen nicht von tatsächlichen Spielern, sondern eher von, ich sag mal in Anführungszeichen, Investoren, die irgendwie in Trading Card Games investieren und sich dann da halt Karten irgendwie in den Schrank legen und hoffen drauf, dass sie wert werden, was. Aber sowas wie zum Beispiel Brass, ja. Mhm. Das neue Brass, 8,6 Millionen Euro. Das ist schon krass.
Ja? Das hat halt eine Community, krass, das die das cool findet. Und ich meine, du hast ja auch sofort gesagt, da muss ich einsteigen, ich will das haben.
Ja, ja, klar.
Aber und auch wenn wir hier gerade sehr viel über Crowdfunding schimpfen und über den ganzen Schatten, den das auf die Spieleindustrie wirft, reden, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem auch immer wieder schwach werden und irgendwo einsteigen. Wir werden da vorsichtiger. Wir haben bestimmte Dinge, die wir vorher abchecken. Und manchmal sagen wir auch ganz klar, nee, da warten wir jetzt, bis es das im Retail und auf Deutsch gibt.
Ja.
Aber und auch wir steigen bei Crowdfundern regelmäßig ein.
Und da muss ich ganz klar sagen, bei Brass zum Beispiel bin ich auch FOMO-Opfer, weil ich weiß ganz genau, dass Brass wird es garantiert im Retail geben. Das wird es höchstwahrscheinlich auch in Deutsch geben, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, ich könnte genauso gut sagen, ey, ich warte da jetzt drauf und dann kaufe ich mir das im Retail, ja.
Ja, du bist ja eher der Early Adapter, der es halt ganz schnell haben will.
Ich will es halt haben, ja, und damit fangen sie mich halt. Und das ist schlecht und ich muss jetzt tatsächlich sagen, das ist schlecht. Und trotzdem fangen sie mich damit. Und das, also, ich, die Frage, die ich jetzt hier als letztes auf meinem Dings, auf meinem Skript hier stehen habe, ist, hat Crowdfunding den Markt kaputt gemacht oder gerettet? Und ich würde sagen, meiner Meinung nach beides. Ja? Weil auf der einen Seite hat er ganz, ganz viel schlechte Dinge eingeführt auf dem Brettspielmarkt, ja, wie diese überbordende Materialschlacht, die da überall passiert, ja. Überbordende Preise, auch gefailte Projekte, die halt Geld eingenommen haben, aber nie ausgeliefert wurden. Ja, Mythic Games gibt es ja genug Beispiele für. Ja, und es hat natürlich auch diese krasse Bubble gefördert, die da jetzt da ist, ja. Also ich glaube, es gäbe nicht, ich glaube, ohne Crowdfunding, Brettspiel-Crowdfunding und dem ganzen Marketing-Macht, die dahinter steht, wäre der Brettspielmarkt heute anders als vor 10, als er ist.
Ja. Ja?
Auf der anderen Seite ist das natürlich auch gut, weil es gibt natürlich auch jetzt viel mehr Spiele, die wir spielen können und viel mehr Dinge, die wir machen können. Und
es gab ja tatsächlich auch die schönen, innovativen, tollen Spiele, die sonst nie das Licht der Welt erblickt hätten, wenn es kein Crowdfunding dafür gegeben hätte.
Und mit Metallmünzen unterwegs zu sein und Minis unterwegs zu sein, ist halt auch dann ein bisschen schöner als mit Pappmarkern.
Ja, das mag dem
das Problem ist halt immer,
Gelegenheitsspieler egal sein, aber wenn du halt ein regelmäßiger Spieler bist, das tut schon was für die Immersion und das Spielgefühl einfach.
Das Problem ist immer die Dosis. Ja. Ja? Und ich glaube, dass wir uns im Moment auf so einen Punkt zu bewegen, wo wir das Ganze halt übertreiben.
Ja, ja, wo wir dann irgendwann notgedrungen auf Entzug gehen müssen.
Ja, oder wo die ganze Bubble einfach platzt.
Ja. Ja?
Und das könnte dann richtig, richtig fies werden, ja, weil dann werden mit Sicherheit ein paar Publisher es nicht überleben. Also ich habe da keine wirkliche Antwort drauf, hat Crowdfunding den Markt kaputt gemacht oder gerettet. Ich glaube, das ist beides, ja. Es sind sehr viele gute Aspekte dazugekommen, sind aber auch sehr viele schlechte Aspekte dazugekommen.
Also ich denke, es ist jetzt wirklich abzuwarten, was die Brettspielwelt da draußen daraus macht. Also ob jetzt auch der letzte Spielehersteller noch aufs Crowdfunding aufspringt oder ob sich ein alternatives Marketing entwickelt, das ohne Crowdfunding auskommt. Weil das ist ja das, was wir auch ganz häufig ansprechen, dass die klassischen Spieleverlage gerade keine gute Performance oder viele keine gute Performance in Sachen Marketing machen, dass die ganzen YouTuber und Podcaster quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen, was Informationen angeht, nur sehr spärlich mit Informationsmaterialien teilweise sind. Wenn die jetzt quasi das, was Crowdfunding an Marketing tut, auch tun würden, ohne da zwangsläufig ein Crowdfunding draus zu machen, dann könnte das der Turnaround sein, dass wir wieder in einen etwas gesünderen Brettspielmarkt reinkommen. Wenn die jetzt alle auf Crowdfunding aufspringen, dann wird es, glaube ich, erstmal ganz bitter werden.
Das, was ich am traurigsten finde bei dem Ganzen, ist, dass diese originale Idee einfach vollkommen verloren gegangen ist. Ja, diese kleinen Projekte, wo ein einzelner Autor jetzt einfach Geld einsammelt, um seinen Traum zu verwirklichen und ein cooles Spiel irgendwie zu bringen, das von keinem Verlag genommen werden will. Das muss man mit der Lupe suchen. Das gibt es auch noch, aber das muss man mit der Lupe suchen. Und das
ja, wird halt die alles sind überstrahlt. Halt, die sind halt sehr schwer zu finden.
Und solche Aktionen wie dieses Sofort-Crowdfunding, das Gamefound jetzt eingeführt hat, ja, wo man quasi was schlimm. Kauft. Ja, also du kannst halt irgendwie plätschen und kriegst es quasi einen Monat später geliefert, wo sie explizit sagen, das ist für Sachen, die schon fertig produziert irgendwo liegen. Das hat dann einfach eine ja, Grenze überschritten,
finde ich. Das hat dann tatsächlich den Sinn der eigentlichen Idee
ad absurdum geführt. Also, wie gesagt, Asmodee geht jetzt ins Crowdfunding. Asmodee muss kein Crowdfunding machen. Asmodee könnte einfach die Sachen direkt in den Retail bringen. Ja. Die müssen kein Crowdfunding machen. Die brauchen die Crowd nicht, um ein Spiel zu finanzieren. Ja. Das hat Simon auch ganz lange nicht gebraucht. Und Awaken Realms braucht mit Sicherheit auch nicht die Crowd, um ein Spiel zu finanzieren. Ja. Das ist ein Millionenunternehmen. Und das ist halt ein Missbrauch. Auch das Konzept ist aus meiner Sicht.
Ja. Ja, aber vielleicht haben wir ja gerade auch Zuhörer aus den genannten Unternehmen, die da ihre eigene Meinung zu haben, die es anders sehen. Vielleicht seid ihr ganz normale Menschen, Brettspieler da draußen, die auch eine andere Meinung haben. Das würde uns sehr interessieren. Wie seht ihr das? Haben wir bestimmte Aspekte übersehen? Gibt es Aspekte, die man hier noch beleuchten sollte? Dann teilt uns das doch gerne mit und wenn ihr da Stellung zu nehmen wollt, dürft ihr auch gerne eine Anfrage, wir machen auch gerne Interviews, also wir beleuchten gerne auch die Gegenseite.
Ich habe übrigens mal geguckt, das Projekt, das ich auf Kickstarter unterstützt habe, das bis jetzt noch nicht ausgeliefert wurde und am ältesten ist, ist Delver's Drop, das ist kein Brettspiel, sondern ein Computerspiel. Ein Videospiel und das sollte eigentlich ausgeliefert werden im Oktober 2013. Mhm. Ja, das Lustige ist, die sind immer noch dran und machen regelmäßig Updates. Das heißt, die sind tatsächlich immer noch dabei und entwickeln das weiter und die sind zuversichtlich, dass sie das irgendwann ausliefern. Aber es ist schon lustig.
Wenn du das Geld angelegt hättest, rechne mal aus, wie viel Zinsen du mittlerweile
hast. Ja, aber das war tatsächlich so ein ganz kleiner Kickstarter, der wirklich von so einem ganz kleinen Studio gemacht wurde. Das Lustige ist, der Charakter in den Kommentaren auf der Kickstarter-Seite, ja, da gab es halt so eine Phase, wo so ein Shitstorm gab. Ja. Mittlerweile haben sie sich alle wieder beruhigt und tun das Ganze wie so ein Aquarium beobachten, würde ich sagen, ja?
Ja, ich meine, ab einem gewissen Punkt ist das Geld ja auch, ich sag mal, abgeschrieben, ja. Ne? Also, ob du dann die 100 Euro noch hast oder nicht hast, spielt dann keine Rolle mehr. Ja, das Geld ist weg.
Das ist schon lustig, das zu sehen, wie das Ganze sich so wandelt. Na gut, so, jetzt schicken wir euch in den Rest der Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit unserem letzten Special. Und da geht es um den Start einer der perfekten Spielesammlung. Da werden wir ein bisschen drüber reden, was wir dann empfehlen würden, was man sich holen sollte für seine Spielesammlung.
Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.